Ich weiß, wir sind hier am Sonntag und ihr seid alle ganz fromme Leute. Und sagt jeder, na, was mir durch den Kopf geht, bevor der Stillezeit anfange, ja, wie sehr ich den Herrn lieb habe und wie wunderbar er ist und wie ich mich danach sehne, die Bibel zu lesen und kaum warten kann, bis ich anfange. Okay, gut, das wäre die fromme, richtige Antwort. Und jetzt die ehrliche Antwort wäre, was geht dir durch den Kopf, wenn du deine Bibel packst zum Stillezeit machen? Ist es nicht so, dass wir oft ganz viele Sachen im Herzen und im Kopf haben, Dinge, die uns belasten, Fragen, die wir eigentlich an Gott haben, Dinge, die wir nicht verstehen über das, was er macht? Das ist, haben wir die PowerPoint? Das ist meine erste, genau, das ist der Predigttitel, um Himmels Willen, was soll das bedeuten? Und der erste einführende Punkt ist, ob Gott unsere Fragen beantwortet. Und gleich danach einfach zu überlegen, was ist die größte Not des Menschen? Nehmen wir einen Kandidat, Krieg oder Gewalt. Was geht dir durch den Kopf, punkto Krieg und Gewalt? Hier, hilf mir mit Schlagzeilen. Was bewegt eure Herzen? Krieg in Syrien. Ja, Tod. Okay, wir lesen in den Schlagzeilen jeden Tag von diesen Sachen. Da habe ich ein Beispiel hier aus dem Spiegel. Piraterie in afrikanischen und asiatischen Gewässern nimmt seit Jahren zu. Könnten Privatarmeen helfen? Da wird war eine große Frage da in dieser Segelregatte, wo von Kapstadt nach Abu Dhabi führen sollte in Dezember, ob sie das überhaupt durchführen sollen, weil die Piraten so da ein Problem seien. Krieg und Gewalt. Vielleicht geht dir so etwas durch den Kopf. Und du sitzt da vor deiner stillen Zeit. Vielleicht liegt die Bibel da rechts auf dem Tisch und die Zeitung liegt links. Und du siehst so ein bisschen die Schlagzeilen. Ich weiß, ihr seid ganz fromm. Da schiebt ihr einfach die Zeitung zur Seite und greift nach der Bibel. Manchmal mache ich das nicht. Da könnt ihr es auch zugeben. Ja, guck mal schnell, was ist in der Welt passiert? Oh je, wieder Krieg in Syrien und wieder Probleme und ein Terroranschlag hier und so weiter. Ach, zweite Möglichkeit. Krankheit. Das ist ganz ehrlich. Gute Freunde, die krank sind. Wer hat sie? Okay. Vielleicht ernsthafte Krankheiten, vielleicht kürzlich jemand an Krebs gestorben, vielleicht sogar eine Mutter in einer Familie, ein Vater mit Kleinkindern. Ich sollte diese Woche eins meiner Freunde besuchen, der im Krankenhaus liegt in Bielefeld. Der bekommt jetzt eine Knochenmarktransplantation, weil er krebskrank ist und wenn man das nicht macht, dann lebt er nicht mehr lange. Sein ältester Sohn ist, glaube ich, 6-jährig, hat 3 Söhne. Oh. Wow, das ist eine große Not, Herr. Oder hier eine dritte Möglichkeit. Beziehungsnot. Beziehungsnot. Ich werde nicht euch bitten, die Hände zu heben, denn ich glaube, jeder kennt Beziehungsnot, jeder hat Beziehungsnot. Wir brauchen immer wieder Rat von Gott, wenn wir mit unseren Freunden reden, weil über was reden wir, was beschäftigt uns? Ich kann mit meinem Chef nicht umgehen, mein Chef kann mit mir nicht umgehen. Ich weiß nicht, was machen mit meiner Frau, mit meinem Sohn. Ich bin frustriert über dies und das. Beziehungsnot. Vierte Möglichkeit. Politische Not. Ich weiß, das gibt es in Deutschland nicht mehr, aber in Russland vielleicht oder in Amerika, da gibt es politische Not. Da könnte man natürlich, da ist so vieles in den Schlagzeilen, worüber geredet wird, all die politischen Nöte und die Experten, so genannt, die ihre Köpfe kratzen und manchmal denken wir, ach, lies doch einfach das Wort Gottes, das ist viel mehr Weisheit drin, als was ihr in der Politik habt. Euro-Krise, moralischer Zerfall und so weiter. Das wäre eine fünfte Möglichkeit, der Wertezerfall. Beschäftigt uns, wenn unsere Kinder mit Sachen an der Schule zu tun haben, die wir noch nie erlebt haben. Eltern, habt ihr das schon erlebt? Meine Kinder kommen nach Hause mit Geschichten und ich denke, wie war das für mich, als ich in der fünften Klasse war? Wie war das für mich, als ich in der neunten Klasse war? Also, es gab schon schlimme Leute, aber nicht so schlimm. Und es gab schon schlimme Klassen, aber nicht so. Wertezerfall. Eben, Euro-Krise. Eben, Ehrlichkeit. Das sind vielleicht einige Kandidaten für die Nöte der Menschen. Und da sagst du endlich, ach, Herr, was lese ich jetzt die Zeitung? Was überlege ich, was alles da in der Welt passiert? Ich brauche Antworten auf diese Fragen. Schiebt man endlich die Zeitung auf die Seite und sagt, hey, ist eigentlich gar nicht schlecht, weil das Wort Gottes hat die Antwort. Okay, Herr, hier sind meine Fragen. Was hast du für eine Antwort? Wo ist mein Lese durch die Bibelplan? Was ist heute dran? 18. März. Aha, Richter 4. Schlagen wir auf. Richter 4. Die Geschichte von Jael und Sisera. Ich bin froh, dass ihr das in eure Bibeln selber nachschlagt. Ich werde es in eine ganz moderne Übersetzung hier lesen. Nicht, weil ich die moderne Übersetzungen bevorzuge, überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich euch zeigen möchte, dass manchmal auch in eine ganz moderne Übersetzung die Bibel schwer zu verstehen ist. Richter 4, Gott rettet die Israeliten durch eine Frau. Nachdem Ehud gestorben war, taten die Israeliten von Neuem, was dem Herrn missfiel. Da gab er sie in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter Stadt Hazor. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet Goim. Jabin besaß 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre lang unterdrückte er die Israeliten hart. Deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Damals hatte eine Prophetin namens Deborah die Frau Lapidots das Richteramt in Israel. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Bergland von Ephraim und entschied Rechtsfälle, die die Leute von Israel ihr vorlegten. Eines Tages bestellte sie Barak zu sich, den Sohn Abinoams aus Kedesh im Gebiet des Stammes Naphtali. Sie sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, gibt dir den Auftrag. Nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Zebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Jabins Heerführer Sisera mit seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer an den Bach Kishon locken und dort in deine Hand geben. Barak sagt zu Deborah, wie ein streitbarer Mann, ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Gut, erwiderte Deborah, ich komme mit, aber der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand sie auf und ging mit ihm nach Kadesh. Dorthin berief Barak die Männer der Stämme Naphtali und Zebulon. 10.000 folgten ihm auf den Berg Tabor und Deborah begleitete sie. Der Kenite Heber hatte sich von seinen Stammesbrüdern, den Nachkommen von Moses, Schwiegervater Hobab, getrennt und war nach und nach bis zu der Eiche bei Zaanaim in der Nähe von Kadesh gekommen. Dort hatte er sein Zelt aufgeschlagen. Da erhielt Sisera die Meldung, Barak, der Sohn Abinoams, ist mit einem Heer auf den Berg Tabor gezogen. Sofort rief er seine 900 Streitwagen und alle seine Kriegsleute zusammen und zog von Haroshet Goyim an den Bach Kishon. Als er dort ankam, sagte Deborah zu Barak, hier ist das Wort des Herrn, schlag los. Heute hat der Herr dir Sisera und sein ganzes Heer ausgeliefert. Ich sehe, wie der Herr selbst vor dir her in die Schlacht zieht. Da stürmte Barak vom Berg Tabor ins Tal hinunter und die 10.000 folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf die Kananiter zukamen, versetzte der Herr den feindlichen Heerführer und sein ganzes Heer in Angst und Schrecken. Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Streitwagen Siseras und seine Soldaten bis nach Haroshet Goyim. Das ganze Heer wurde vernichtet, nicht ein Mann entkam. Sisera flüchtete inzwischen zum Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber, denn die Sippe Heber unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu Jabin. Jael ging Sisra entgegen und sagte, komm rein, mein Herr, kehr bei mir ein, hab keine Angst. Er trat in ihr Zelt, sie führte ihn hinter den Vorhang. Gib mir ein wenig Wasser, bat er, ich bin so durstig. Sie holte den Schlauch mit Milch, gab ihm zu trinken und zog den Vorhang vor. Stell dich an den Eingang des Zeltes, sagte er. Wenn jemand kommt und dich fragt, ob eine hier ist, dann antworte, nein, niemand. Jael aber nahm einen Zeltpflock und einen Hammer und trat leise an Sisera heran. Er lag auf der Seite und war vor Erschöpfung in tiefen Schlaf gefallen. Sie trieb den Pflock durch beide Schläfen hindurch bis in die Erde. Da kam auch schon Barak, der hinter Sisera her war. Jael ging ihm entgegen und sagte, komm mit, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Barak ging mit ihr ins Zelt und fand Sisera tot auf der Erde liegen, den Kopf mit dem Pflock durchbohrt. So brachte Gott dem Kanaaniterkönig Jabin eine schwere Niederlage bei und zwang ihn vor den Israeliten in die Knie. In der Folgezeit setzten sie ihm immer Härte zu, bis sie ihn völlig vernichtet hatten. Ja, da muss man eine Frage stellen. Um Himmels Willen, was soll das bedeuten? Jetzt komme ich mit meinen Fragen zum Wort Gottes. Wie kriege ich von diesem Text Hoffnung für Menschen in Not, Antworten auf gesellschaftliche Fragen, über die Linderung vom Leid und Schmerzen dieser Welt? Herr, ich möchte die gute Botschaft predigen und dann gibst du mir so etwas? Um Himmels Willen, buchstäblich, was soll dieser Text bedeuten? Also, ich verspreche euch heute eine interessante Erfahrung mit dem Wort Gottes. Und auch eine wichtige. Denn diese Stelle ist nicht eine große Ausnahme. Es gibt viele Stellen in dem Wort Gottes, die sind für uns wie klares Wasser und wie frisches Brot. Das sind die Stellen, die wir gerne auf Zettel aufschreiben und an den Kühlschrank hängen. Ich vermute, noch keiner von euch hat diese Stelle auf den Kühlschrank gehängt. Auch kein Vers davon. Es gibt viele Stellen, die wunderbar sind, und wo wir sagen, Halleluja, wunderbar. Und dann gibt es andere Stellen, wir verstehen sie nicht. Das ist bei jedem Menschen so, das ist bei dir so, das ist auch bei mir so. Ich habe 10 Jahre lang Theologie studiert, ich habe einen Doktortitel im Fach und manchmal lese ich die Bibel und ich denke, nochmal, was war das? Wie soll ich das verstehen? Wir stoßen auf eine solche Stelle. Was ich euch versprechen kann an solchen Stellen, ist, dass Gottes Wort auch an solchen Stellen Antworten auf unsere Fragen hat. Natürlich, die Bibel hat auch Gedanken und Überlegungen und Fragen, die anders sind als unsere Fragen. Es ist nicht, dass Gott irgendwie sagt, okay, ihr stellt die Fragen und ich mache die Antworten. Manchmal stellt Gott die Fragen und wir sagen, oh, auf diese Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Aber in jedem Punkt können wir sagen, das Buch hält sein Versprechen. Es ist das Wort des ewigen Lebens. Und es ist super, dass wir diese Stelle aus 2. Timotheus heute gelesen haben. Passt genau zu der Predigt. Ja, jetzt haben wir eine schwere Stelle. Jetzt sollen wir über diese Stelle glauben. Es ist von Gott eingegeben. Es ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen ist. Himmel und Erde werden vergehen, ehe dieser Text vorgeht. Dieser Text, der am Anfang von uns so unglaublich irrelevant und überholt scheint, birgt eine Botschaft von Gott selbst an uns. Eine Sache über mich wurde nicht gesagt. Ja, es gibt einige Sachen über mich, die nicht gesagt wurden. Einiges wollt ihr gar nicht hören. Will ich auch gar nicht gesagt haben. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich bin als Missionarskind aufgewachsen. Und meine Eltern sind alle 4 Jahre von Indonesien in die Staaten gegangen. Und da in Indonesien manche Sachen extrem teuer waren und andere Sachen gar nicht erhältlich waren, mussten sie überlegen, was kaufen wir für unsere Kinder für Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für die nächsten 4 Jahre? Also, der kleine Brad ist jetzt 8. Der interessiert sich im Moment für diesen das. In 3 Jahren ist er 11 und wird sich für was interessieren. Da muss man dann auf Ideen kommen. Also entsprechend haben wir nicht extrem viele Geschenke gehabt, aber meine Eltern und vor allem mein Vater wussten das spannend zu machen. Unter dem Weihnachtsbaum lag manchmal so ein Kuvert und man machte das Kuvert auf und da war ein Zettel drin. Und in diesem Zettel war ein Gedicht oder ein Rätsel. Und man musste dann herausfinden, wo das Geschenk war. Ich habe das kürzlich bei meinen Kindern auch gemacht. Ich habe meinen Sohn eine CD geschickt und dann habe ich von einer Schublade gesprochen. Und dann hat er sofort gewusst, ah, ich weiß, wo es ist, ich weiß, wo es ist. Hat er den Kühlschrank aufgemacht und die Schublade. So, manchmal war das bei mir auch als Kind. Ich las das Gedicht und ich verstand es nicht. Und stell dir vor, sehe und staune, es ist mir nie in den Sinn gekommen zu sagen, und den Zettel wegzuwerfen. Ich wusste, wenn ich diese Botschaft rauskriege, da ist etwas Wunderbares am Schluss für mich. Und in diesem Vertrauen auf meinen Vater kratzte ich den Kopf, bis ich das rauskriegte. Seht ihr die Parallele? Das ist manchmal mit dem Wort Gottes auch so. Da verstehen wir nicht, aber da hilft uns unser Glaube, dass der Herr was Gutes für uns hat. Und wir bei jeder Situation sagen können, okay Herr, ich verstehe dieses Gedicht nicht, aber ich weiß, du hast was Gutes für mich. Jetzt bleibe ich dran. Ich vertraute meinem Vater. Wir können auch unserem Vater vertrauen. Einmal habe ich wusste, ich las dieses Gedicht und da stand etwas in dem Gedicht drin von unter dem Esstisch. Oder ich bin irgendwie drauf gekommen, dass es unter dem Esstisch sein muss. Ha, super, super, Tischtuch hochgehoben, da war gar nichts da. Da dachte ich, hä? Nein, es muss sein. Dann kroch ich unter dem Tisch, ob Vater das irgendwie so hochgeklebt hat, nix. Gedicht wieder studiert, das muss unter dem Esstisch sein. Nochmals geguckt, vielleicht habe ich es nicht gesehen. Es war immer noch nicht da. Und plötzlich dann, nach einigen Minuten, fiel mir ein, Moment, diesen Tisch kann man auseinanderziehen. Und da war so ein Blatt in der Mitte, was so hochfaltete. Da habe ich den Tisch auseinandergezogen und da lag mein Geschenk. Weiß bis heute nicht, was es war. Aber dass es spannend war, es zu finden, das weiß ich. So, ebenso mit dem Wort Gottes. Und vielleicht braucht es hier etwas Erklärung, warum ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin. Die Gedanken hinter dieser Predigt kommen aus meiner Erziehung. Und zwar vor vielen Jahren, als meine Kinder 4, 5 und 6 waren. Es ist genau vor 10 Jahren. Jetzt sind sie 14, 15 und 16. Und wir lasen zusammen in unserem Familienandacht die Pilgerreise. Kennt ihr das Buch? Es ist eine der besten Bücher der ganzen Weltgeschichte. Also wer es noch nicht gelesen hat, der muss das unbedingt lesen. Und wir lasen in diesem Buch, wo Christ, der Pilger, an eine Stelle kommt, wo er in ein Haus übernachten kann, unter Menschen, die an Jesus glauben und ihnen seine Reise, Pilgerreise zur seligen Ewigkeit unterstützen. Und sie ermutigen ihn, erzählen ihm Geschichten, geben ihm dann viel Mut auf dem Weg und dann nehmen sie ihn in die Waffenkammer. Sie geben ihm Schwert und Panzer, sie geben ihm die geistliche Waffenrüstung und sie zeigen ihm die Ausrüstungen, mit denen einige Diener Gottes Großes getan haben. Und Bunyan schreibt Folgendes. Sie zeigten ihm den Stab des Mose. Wer würde gerne den Stab des Mose sehen? Ja, würde ich auch. zeigten ihm den Stab des Mose, womit er den Nil schlug, das Schilfmeer teilte, die Plagen brachte, Wasser aus dem Felsen brachte und so weiter. Sie zeigten ihm die Krüge, Fackeln und Posaunen, womit wer? Wer hat sie Krüge, Fackeln und Posaunen gebraucht? Gideon. Das Heer des Midian zerschlug. Wer braucht ein Eselskinnbacken? Der Simson, womit Simson den großen Sieg errungen hat. Die Schleuder des David und den Stein, womit der Goliath tötete. Und dann eben andere Dinge. Sie zeigten ihm den Hammer und den Zeltpflock. Und plötzlich diese 4-, 5- und 6-jährigen Kinder sagen, was? Zeltpflock? Hammer? Was ist denn das? Ja, kennt ihr die Geschichte nicht? Nein. Dann haben wir die Bibel aufgeschlagen und die Geschichte vorgelesen. Also, diese Geschichte, ich finde es ganz interessant, John Bunyan sagt, ah, willst du so die Werkzeuge der Helden sehen? Stab von Mose, Schleuder von David, damit irgendwie haben wir keine Mühe. Und Zeltpflock und Hammer von Jael, er listete das unter seine Favoriten. Ich glaube nicht, dass das zu unseren Favoriten gehören würde, aber vielleicht nach der Predigt schon. Also, sie zählt, das liegt sicher an dem, wie wir die Bibel lesen. Bunyan verstand diese Stelle als eine Stelle über Christus. Und das begeistert. Das ist mein erster Punkt. Jetzt war all das bisher Einführung. Jetzt kommt Punkt 1. Die ganze Bibel ist die Botschaft über Jesus Christus. Also, die Bibel ist eigentlich sehr direkt und unkompliziert. Gottes Charakter und sein Umgang mit Menschen ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Gott geht mit uns um heute, wie er immer mit Menschen umgegangen ist. Gott geht mit uns heute, wie er mit uns in Jesus Christus umgegangen ist, inklusive der Jesus Christus in der Offenbarung. Die ganze Bibel ist über, wie Gott sich nach dem Menschen ausstreckt und Menschen auch richtet. Natürlich, es kommt nicht in Frage, dass wir irgendwie denken, ja, Gott war im Alten Testament so und im Neuen Testament hat er sich gemäßigt. Das ist Unsinn. Wir wissen eigentlich auch, dass es Unsinn ist, aber manchmal dann im Bauch glauben wir das immer noch. Nein, die ganze Bibel ist eine einzige Geschichte über Gott in Jesus Christus. Gucken wir hier ein Beispiel an aus Johannes Kapitel 2. Jesus machte eine Geisel auf Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, trag das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger dachten, Moment, das kennen wir aus dem AT. Ich denke, genau, Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Was interessant ist, wenn man Psalm 69 aufschlägt, ist, dass nicht da steht, irgendwann wird der Messias kommen und Eifer um Gottes Haus wird ihn fressen. Sondern Psalm 69 ist über David geschrieben und Eifer um Gottes Haus hat David gefressen. Also, was das eigentlich bedeutet, ist, hier ist jemand, David, Eifer um Gottes Haus frisst ihn. Ist es denkbar, dass wenn der Messias kommt, er weniger Eifer haben wird? Unsinn. Der muss mehr Eifer haben. Oder? Das ist ja klar. Er erfüllt diese Dynamik, die in David ist. Darum, die Jünger denken dran. Kommt uns bekannt vor. Oder ein zweites Beispiel aus den Evangelien, aus Lukas. Siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen. Am dritten Tag werde ich vollendet sein, sagt Jesus zu den Pharisäern. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie lange habe ich euch zu mir sammeln wollen. Und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Also beide hier, das Rote in der Mitte und dann am Schluss, Jesus sagt, willst du wissen, was da mal der Messias passieren wird? Ja, guck doch im Alten Testament, was ist da passiert? Wenn ein Prophet im Alten Testament die Wahrheit gepredigt hat, stieß er auf offene Ohren und haben ihn alle hochgejubelt? Nein, die haben ihn alle umgebracht. Die wollten nicht zuhören. Ja, ist es denkbar, dass wenn der Messias kommt und noch klarer redet, die Leute plötzlich sagen, aha, oh, das hast du gemeint, Herr. Oh, jetzt reihen wir uns ein. Oh, super, Jesus, wir lieben dich. Nein, umgekehrt. Wenn der Herr noch klarer redet, noch klarer zeigt, wer er ist, dann natürlich erst recht muss er umkommen in Jerusalem. Jesus nimmt Bezug auf die ganze Geschichte der Propheten. Sie weisen auf ihn. Nicht, dass geschrieben steht, Jesus wird in Jerusalem umkommen, sondern man sieht, Propheten kommen um, und zwar da, wo der Thron ist, in Jerusalem. Und dann Jesus sagt, genau, ich stehe in dieser langen Reihe, ich bin mitten in diesem roten Faden, der rote Faden weist auf mich hin, und darum geht es nicht an. Ein Prophet muss umkommen in Jerusalem. Das ist eigentlich sehr ermutigend für uns, wenn Leute uns nicht achten. Also Jesus sagt zum Beispiel nie, ja, sie werden euch verfolgen, weil ihr ja unvollkommen seid. Aber mich haben sie gern. Oder? Manchmal denken wir so, ach, meine Arbeitskollegen, die haben es nicht gern, aber das liegt sicher daran, dass ich unvollkommen bin. Nein, es liegt sicher daran, dass du Christ bist. Oder? Lehnen sie euch ab, sagt Jesus, lehnen sie mich ab. Auch wenn wir unvollkommen sind. Ganz ermutigend. Ein drittes Beispiel, jetzt wieder aus Johannes. Diesmal Johannes 6. Was tust du für ein Zeichen, fragen die Juden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot gegeben, Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich finde es faszinierend. Im Alten Testament hast du buchstäbliches Brot, das man essen kann und anrühren kann. Oder? Echtes, buchstäbliches Brot. Und Jesus sagt, das ist nicht das wahre Brot. Versteht ihr? Das wahre Brot ist eigentlich nicht Brot. Es ist das, was vom Himmel herabkommt und gibt der Welt das Leben. Und wir denken manchmal umgekehrt. Nein, das Wahre und Jesus ist eigentlich wie das Wahre. Jesus ist das Wahre und das Brot sieht ein bisschen ähnlich wie ihm aus. Wer ist mein echter Bruder? Mein Glaubensbruder oder mein Blutbruder? Mein Glaubensbruder, das ist die wahre Familie. Das ist die wahre Familie und meine Familie, das sieht ein bisschen ähnlich aus. So, Jesus nimmt Bezug auf die Mannergeschichte. Diese Mannergeschichte ist ein Schatten. Das Wirkliche ist er. Also, diese drei Beispiele sind drei von Hunderten, die man dann machen könnte. Grundsätzlich könnte man es so zusammenfassen, wir haben nur eine Botschaft. Wir haben nur eine Botschaft. Egal, ob AT oder NT, wo ich die Bibel aufschlage, es geht um Christus. Und die Botschaft, die ich hier habe, auf jeder Seite ist das Evangelium. Alles, was ich aus dem Wort Gottes nehme für mich oder lehre für andere, das muss diese gute Nachricht verkündigen. Und darum ist es so wichtig, zum Beispiel in den Kinderunterricht, dass wir nicht nur irgendwie Geschichten erzählen von Daniel und David und Mose und Josua und Josef und so weiter. Geschichten sind nur Geschichten. Aber das, worauf sie hinweisen, das ist das Evangelium. Das bringt Leben. Sonst lehren wir die Bibel, wie ein guter Rabbi das hätte lehren können. Wir brauchen nicht nur das, was der Rabbi sagen kann. Denn der Rabbi kann alles predigen, nur eins nicht. Was kann er nicht predigen? Christus. Und wir wollen nicht am Schluss gute Prinzipien und Moral und Ermutigung und so weiter alles haben. Und am Schluss bleibt ein große gesetzliche Schlussfolgerung. Nein, das Evangelium muss darin sein. Die Lösung ist Jesus Christus. Christliche Auslegung hat Jesus Christus im Mittelpunkt. Das ist jetzt mein zweiter Punkt. Zweitens, Christus zentral heißt das Evangelium im Mittelpunkt. Das Wesentliche an das Christus-zentrierte ist die Christus-Geschichte in Gottes Heilsplan. Das klingt kompliziert, aber es ist nicht. Wenn wir von Christus reden, dann reden wir vom Kreuz und von Auferstehung. Und von dem Evangelium. Der Sünder tut Buße, Gott vergibt ihn, gibt ihm ein neues Herz und schenkt ihm neues Leben. Das muss ein Mittelpunkt von allem sein, was wir predigen. Und das wird an dieser Stelle klar von Lukas 24. Die zwei gehen nach Emmaus mit Jesus und sie stellen Fragen. Und dann Jesus in seine ermutigende Art sagt, o ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. So, spürst du manchmal, wie Jesus zu dir so spricht? Er spricht zu mir so. Hey, hallo, Dickschädel, die ganze Bibel redet davon. Manchmal, wenn ich meine Bücher lese und lese etwas und ich denke, jetzt bin ich so lange Christ und komme nicht auf so eine simple Sache. Komme nicht auf so simple Wahrheiten. Und jetzt lese ich dieses Buch und da ist es schwarz auf weiß und ich denke, aha, ja klar. O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus so leiden? Und er fing bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. So, wenn wir von Elia oder Hesekiel oder Jesaja oder Jeremia oder Amos lesen, sagt Christus, siehst du, die weisen auf mich hin. Muss es nicht so sein? Musste der Christus nicht leiden? Was ist also Elia, Hesekiel, Amos und so weiter? Die sind Schatten. Und wessen Schatten sind sie? Jesus. Es gibt viele, viele andere Beispiele, die man da bringen könnte. Jona war 3 Tage im Fisch. Das ist ein Bild des Kreuzes. Noah Sinnflut ist ein Bild der Taufe. Warum predigte Jesus die Bergpredigt und nicht die Talpredigt? Gab es irgendjemand irgendwann einmal, der von einem Berg etwas Wichtiges sagte? Aha. Das neue Gesetz im Neuen Testament von Jesus von einem Berg. Ich glaube, ich begreife es langsam. Eben. Wieso dauert das so lange, bis ich das verstehe? Okay, jetzt zurück zu Jael und Barak. Was bedeutet also diese Geschichte wirklich? Und der erste Schritt in der Auslegung ist, wir beschäftigen uns, das machen wir hier in Calvary eigentlich sehr gut, wir beschäftigen uns mit dem Text und mit den Aussagen des Textes. Was sagt diese Bibelstelle? Die Bedeutung für mein Leben und die Anwendung und so weiter, das kommt später. Der primäre Fokus ist der Kontext. Was sagt dieses Kapitel? Also erstens, Barak und Sisera sind nicht einfach 2 Schurken, die aufeinander losprügeln. Der Autor schildert dieses Ereignis als der Gute gegen
der Böse. Irgendwie bei unseren Filmen, das begreifen wir sofort. Aha, der ist der Gute. Jetzt schlägt er sich um mit dem Bösen. Die alte Cowboy-Filme, oder? Wie kann man den Guten erkennen? Ja, der mit dem weißen Hut. Also, der kleine israelische Junge, der am Lagerfeuer hier sitzt und von Sisera und Barak hört, der weiß genau, um was es geht. Und dann stürmte Barak und dann lächelte er. Und dann kam Jael und trat leise an Sisera heran. Und er sagt nicht, was wird passieren? Nein, er sagt, schlag zu, schlag zu. Er versteht, der ist der Böse. Zweitens, Hilfe kam, als Israel um Hilfe zum Herrn rief. Also, wer war Barak? Eine Gebetserhörung. Hilfe kam, als Israel in Not war. Das können wir natürlich mit all den Fragen am Anfang verbinden. Krieg und Gewalt und Beziehungsnot und Krankheit und so weiter. Wenn wir rufen, schickt Gott Hilfe. Drittens, Barak folgte Gottes Ruf mit Glauben. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil Baraks Glauben war ziemlich schwach. Ziemlich waschlappenmäßig. Hey, große Krieger, zieh in den Kampf. Hältst du mir das Händchen? Dann gehe ich. Ohne dich gehe ich nicht. Er wird aufgelistet in Hebräer 11 unter den Glaubenshelden. Ja, das ist doch Hoffnung für mich, Herr. Also, viertens. Die Geschichte will Sisera verhöhnen. Die Geschichte trieft von Ironie. Er wird zur Schau gestellt und verhöhnt. Der Mann mit 900 Panzer, diese 900 eiserne Streitwagen, wie kommt der von der Schlacht weg? Zu Fuß. Er kehrt bei einer Frau ein, die Frau seines Verbündeten ist. Sie nimmt ihm auf. Bring mir etwas Wasser. Oh nein, ich gebe dir Milch. Und dann am Schluss, dieser mächtige Krieger wird mit Frauenwerkzeug getötet. Und dann erstach sie ihn mit ihren Sticknadeln. Was für eine Schande. Ja, das will die Geschichte machen. Ja, wer gegen Gott kämpft, der kommt böse dran. Fünftens, was über Jael? Jael war entschlossen. Sie weiß, um was es geht, und sie trifft die richtige Entscheidung mit Hingabe. Und das in einer Angelegenheit, in der es um Leben und Tod geht. Sie ist eine Glaubensheldin. Ich benutze gern das Bild vom Zweiten Weltkrieg von Italien. Jetzt sind wir in Deutschland, jetzt wahrscheinlich kennen wir unsere Geschichte. Hat Italien den Zweiten Weltkrieg gewonnen oder verloren? Gewonnen. Interessant, hä? Weil als sie am Verlieren waren, dachten sie, ich glaube, wir kämpfen auf der anderen Seite, dann sind wir bei den Siegern. Und ist das nicht ein Bild von jedem von uns? Ich kämpfe gegen Gott, ich verliere. Was ist die richtige Entscheidung? Ich höre auf. Gott, jetzt kämpfe ich an deiner Seite. Wenn das bei Sport so einfach zugehen würde. Hä? Jetzt sind wir am Verlieren, jetzt wechseln wir die Mannschaft. Am Schluss steht nur einer auf dem Feld. Hä? Aber geistlich und hier im Kampf, das macht Jael. Der Verbündete denkt, ich glaube, ich wechsle die Seite. Und kommt hier als Glaubensheldin heraus. Jetzt, das sind die fünf Dynamiken von der Geschichte. Und es ist interessant, jede Dynamik wird wunderbar in Christus erfüllt. Nehmen wir das Erste. Sisera war der Bösewicht und Barak war der Held. Wenn wir das auf Christus ummünzen, dann können wir sagen, ja,
wir haben einen Feind wie Sisera, aber nicht nur wie Sisera, sondern ein Erzfeind, der Erzbösewicht. Und unser Held ist nicht nur ein Held wie Barak, der ist der echte Held. Oder zweitens, Barak war Gottes Antwort auf Israels Hilfeschrei. Ja, wer war die Antwort auf unser Hilfeschrei? Ja, nicht bloß ein Barak. Da kommt der Sohn Gottes selbst. Halleluja. Oder Barak folgte Gottes Ruf mit schwachem Glauben. Ja, Baraks Glaube war schwach. Glaube nicht, dass Jesus' Glauben schwach war. Jesus im vollkommenen Glauben vernichtete alle unsere Feinde vollkommen. Oder die Geschichte will Sisera verhöhnen. Wir dürfen und sollen unsere Feinde sogar in Christus verhöhnen. Und jetzt kann ich euch die Frage stellen, die ich an meinen Kindern damals gestellt habe. Wer kämpft gegen euch? Ja, sie sind sehr schnell auf Satan gekommen. Ja, das ist richtig, aber noch nicht die ganze Antwort. Kratzen sie im Kopf. Ja, komm, wer ist dein Feind? Wer kämpft gegen dich? Und da auf einmal, genau, die böse Welt. Richtig, Satan und die Welt und, wer ist der Dritte? Das Fleisch. Da blieben sie stecken. Und das war das nicht das Wichtigste. Hey, verstehe, euer Fleisch spielt euch einen Streich. Und dann die älteste Schwester half ihnen. Ja, wie heißt das, Jungs? Die alte die alte Natur, genau. Also, Welt, Fleisch, Teufel. Diese Feinde werden komplett niedergemacht. Sind sie Bedrohung für uns? Im Grunde genommen nein. Im Grunde genommen können wir sagen, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das ist sehr höflich jetzt formuliert, wie es die Bibel manchmal macht. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Wenn man jemand entkleidet, dann ist er nackt und sie öffentlich zur Schau gestellt. Also, macht sich Gott über seine Feinde lustig? Oh ja, und das soll uns ermutigen. Denn manchmal kauen wir uns ein bisschen nieder und denken, oh, wann kommt der nächste Schlag von der bösen Welt und vom Teufel und von meinem Fleisch dann vor allem. Und da hilft eben so eine Geschichte. Nein, wir sollen uns nicht schämen. Diese sind schon besiegt. Der Triumphzug ist schon passiert. Wir werden ihn durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses überwinden. Fünftens, Jael kämpfte entschlossen auf Gottes Seite. Ja, wenn wir von Entschlossenheit reden, wer war erst recht entschlossen? Und das in einem weitaus schwierigeren und wichtigeren Kampf? Natürlich, der Herr Jesus. So, jetzt mal ganz ehrlich. Spricht dich die Stelle vielleicht etwas mehr an jetzt? Hoffentlich schon. Hä? So sollen wir lernen, die Bibel zu lesen und ihr Reichtum herauszuholen. Und jetzt muss ich natürlich dann einen Kreis schließen. Da kommt dann dieses Letzte. So, wenn wir von Krieg und Gewalt und Krankheit und Beziehungsnot und Politik und Wertezerfall, was ist die Lösung für diese menschlichen Nöte? Das Evangelium. Wenn jemand in Beziehungsnot ist und kein Christ ist, was braucht er? Der braucht es, dass er sich bekehren darf. Oder? Es ist nicht das, wie wir mit ihm reden. Ich bin so unglücklich und mein Leben ist ein einziges sinnloses Dahin. Und wenn wir so etwas hören und wir wissen, der Kollege ist nicht Christ, innerlich reiben wir die Hände und sagen, wow, super, vielleicht jetzt öffnet er sich für den Herrn.
Hey, ich habe Hoffnung für dich, ich habe Hilfe. Siehst du, der Herr will dich wachrütteln. Er hilft dir, er bringt dir die Liebe, nach der du dich sehnst. Krankheit oder Unfall. Ja, wir sind doch sterbliche Menschen. Diese Sterblichkeit, wenn wir nicht die vorher vor dem Tod spüren würden, dann würden wir viel arroganter leben. Aber wenn der Körper anfängt, ein bisschen zu altern und nicht mehr so tut wie vorher, oder wenn wir krank sind, da merken wir, ja, das neigt sich seinem Ende zu. Vielleicht soll ich überlegen, was nachher kommt. Politik, Wertezerfall, Krieg. Das Evangelium ist immer die Antwort. Konflikte kommen aus unseren Begierden. Beziehungsnöte, Politik. Gott hat eine neue Politik geschaffen. Willst du wissen, bist du frustriert über das, wie es in der Gesellschaft läuft? Ich zeige dir eine andere Gesellschaft. Sie heißt Gemeinde. Ich habe einen Freund gehabt vor vielen Jahren, der hat in einem Geschäft gearbeitet, hat sich bekehren dürfen. Da waren zwei, das war so ein Besuchsdienst, Krankenschwestern und so weiter, und Pfleger. Und zwei von den Frauen, die da Pflegerinnen waren, kamen aus unserer Gemeinde. Und der Chef hat dann zu meinem Freund gesagt, weißt du, diese zwei Frauen, ich finde, das sind außerordentliche Frauen. Die sind wunderschön, die haben so einen Charakter. Und er hat gesagt, komm mit mir einmal am Sonntag, ich zeige dir eine ganze Gemeinde voll solche Frauen. Dann hat er gesagt, das kann es nicht geben. Ja, was ist das? Genau das. Das Evangelium ist die Lösung. Für diese Not haben wir die gute Nachricht, Halleluja. Und diese gute Nachricht haben wir, auch wenn wir vieles nicht verstehen,